jetzt am Vormittag hat man ja geplant zwei Kurzvorträge, wo es danach in die Arbeitsgruppen geht. Die einer vom Peter Samuel für produktive und unproduktive Arbeit, meiner zu der Wert des Wissens. Das ist jetzt vom Seminaraufbau ein Sprung zu der Ebene, die man gestern behandelt hat. Da ging es ja in die Höhen des fiktiven Kapitals. Jetzt geht es in die Abgründe, in die analytischen Abgründe der Realbewegung, auf die sich dieses fiktive Kapital bezieht. Das ist beim Peter ein bisschen allgemeiner angelegt, bei mir enger auf ein spezielles Problem, nämlich auf das Problem des Informationskapitalismus und der Entwicklung, die sich da abzeichnet.
Das hat, glaubst du das?
Im Augenblick noch nicht. Das hat den Hintergrund, den allgemeinen Hintergrund, dass, wenn man jetzt so empirisch sich die Geschichte des Kapitalismus anschaut, der Kapitalismus ja entstanden ist und sich durchgesetzt hat als industrieller Kapitalismus. Das Siegeszug war eben identisch damit, dass der stoffliche Reichtum sich verwandelt hat in die Produktion von industriell gefertigten Waren. Das heißt, die allgemeine und beherrschende Form eben der Reichtumsform, was ja auch bei Marx angesprochen wird, der Reichtum kapitalistischer Gesellschaften, das stellt sich dar als eine gigantische Warensammlung. Erste Band des Kapitals, erstes Kapitel, glaube ich, erster Satz oder sowas. Und demgegenüber eben Durchsetzung des Kapitalismus, auch Herstellung dieser Form als allgemeine Reichtumsform. Und in der, je nachdem, wie man, welchen Wertbegriff man zugrunde legt, ist diese industrielle Gestalt, kann die entweder als notwendig oder als zufällig erscheinen. Wenn man den klassischen Wertschöpfungsbegriff der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre nimmt, der geht ja in etwa folgendermaßen: jeder Produktionsfaktor, Kapital, Arbeit, Wissen, was auch immer, hat halt die Natureigenschaft, Wert zu schöpfen. Also dahinter eben steht die Generierung von Geldeinkommen. Da ist es eigentlich reiner Zufall, dass ausgerechnet eben die Fertigung von Industriewaren diese Grundlage dieses Systems abgegeben hat. Das hätte auch etwas anderes sein können, solange eben Geld in irgendeiner Form erzielt wird. Bei der marxistischen Debatte, zumindest der Waldo-Wiesen-Debatte, die weicht da insofern ab, als er halt die wertstiftende Funktion der Arbeit in den Mittelpunkt rückt. Es ist eben nur die Arbeit, die diese Potenz hat, Wert zu stiften. Und da wird aber in der Regel so dieses Problem, das bei Marx auftaucht, dass es die Arbeit getrennter Privatproduzenten ist, eher so definitorisch runtergerasselt, und es wird mehr oder minder vorausgesetzt, dass das halt im Kapitalismus, haben wir es immer mit privaten Arbeit getrennter Produzenten zu tun, die eben dann ihre sich in Waren darstellen. Und da ist es dann eben auch eigentlich Jacke wie Hose, ob das jetzt Informationsgüter, Informationswaren sind oder eben materielle Güter, klassische Industriegüter. Das ist insofern ein wenig frappierend, die Schnelligkeit, mit der das auch geht, als bei Marx das ein bisschen anders aussieht. Bei Marx, wenn man sich die Stellen anschaut, wo er auf das Problem des Wissens eingeht, da geht er davon aus, dass das eigentlich ein Bereich ist, der nicht in die Wertproduktion subsumierbar ist, der aufgrund seines allgemeinen Charakters, General Intellects, eine allgemeingesellschaftliche Potenz ist, die zwar vom Kapital auch genutzt wird, aber nur nicht im Sinn, dass das jetzt Waren sind, die verkauft werden können, sondern der Gebrauchswert, der dann in der Maschinerie zum Beispiel verkörpert ist, ist ein Problem, auf das er intensiv im dritten Band auch eingeht und in den Grundrissen, nutzt das Kapital eben die allgemeine Potenz der Wissenschaft, die in der Maschinerie sich verkörpert und eine allgemeine gesellschaftliche Produktivkraft, aber es ist der Gebrauchswert, der da eingeht, es ist nicht in irgendeiner Form der Tauschwert. Das ist natürlich auch die empirische Gestalt, die da Marx vor Augen hatte, also dass Wissen sich darstellt an den Produkten, zu deren Erzeugung es verwandt wird, an materiellen, klassischen Industriegüterprodukten. Und jetzt haben wir halt eine besondere Entwicklung bekommen, die diese Konstellation auflöst, nämlich im Gefolge der mikroelektronischen Revolution, dass Wissensgüter als gesonderte Güter existieren. Also eine Spaltung entsteht, die zu Marxes Zeiten und eben vor der mikroelektronischen Revolution unbekannt ist, für die wir deswegen auch nur englische Begriffe haben, nämlich die Spaltung von Hardware und Software. Also der Wissensanteil in der klassischen Konstellation, in einem Produkt, der ist nicht abtrennbar von dem Produkt selber. Also bei einem Auto wird eben das Auto verkauft und in irgendeiner Form ist da eben auch die Entwicklung dieses Produktes, hat sich darin niedergeschlagen, aber es erscheint nicht als was Abtrennbares, dieses Wissen. Und genau diesen qualitativen Sprung, vollzieht sich eben mit der mikroelektronischen Revolution und damit entsteht eben eine Sorte von Gut, die es vorher nicht gibt. Und das ist eben mein analytisches Problem, mit dem ich mich versuche herumzuschlagen, ist dieses Produkt, in dem Sinn, wie Marx es im ersten Kapitel des Kapitals analysiert, darstellbar als Produkt von Privatarbeit, ist es darstellbar als Produktion für den Austausch und als ein Produkt, was sich über einzelne Tauschakte vermittelt. Das ist so die Ebene, auf die ich da springe, ist eine relativ grundsätzliche, eben einfach durchzuspielen, was bedeuten diese Produkte auf dieser Ebene, auf der sich der Marx im Anfang des Kapitals bewegt. Also wo grundsätzlich dieses Verhältnis, wie vermitteln sich getrennte Privatproduzenten, analysiert wird. Und da eben nochmal auf die marxistische Diskussion kurz einzugehen, um diesen Informationskapitalismus. Die stellt sich dieses Problem nicht, weil sie einfach recht definitorisch sagt, Ware ist Ware. Ob das jetzt eine Informationsware ist oder ob das ein klassisches Industriegut ist, das Jacke wie Hose. Und dem würde ich jetzt, und das ist der Clou meiner Argumentation, durchaus zustimmen, wenn es so stimmen würde, dass diese Waren wirklich Waren sind. Also Wert hat die Darstellungsform eben der Ware. Aber aus bestimmten stofflichen Gründen, auf die ich eingehen werde, sind die Eigenschaften, die für Marx präsent sind und für ihn ausmachen, warum Wissen als allgemeine gesellschaftliche Potenz neben der Wertproduktion und nicht als Wertproduktion organisierbar ist, die Wissensproduktion, diese Eigenschaften erscheinen jetzt, die vorher im menschlichen Wissen eigen sind und menschlicher Wissensproduktion, an den Produkten selber. Es sind Produkte mit merkwürdigen Eigenschaften, die auf der Tabelle da ein bisschen angedeutet sind. Das habe ich jetzt erstmal. Der erste Teil, da geht es um die stoffliche Ebene. Da müsste, wenn du das mit dem Produkt dann noch rein.
Also kriegst du das nicht alles auf eine Seite?
Kriegst du nicht.
Also, nee, dann können Sie hinten nicht mehr lesen.
Dann bleiben wir eben bei dem Problem des Produktionsprozesses. Da haben wir eben, das sind jetzt in den ersten Tabellen alles Probleme, die erstmal jenseits, unabhängig von der gesellschaftlichen Form sind. Also unabhängig, ob die Produkte unter kapitalistischen Bedingungen produziert werden, unter welchen auch immer. Also Eigenschaften, die diesen Produkten als Produkte anhaften. Beziehungsweise auch der Tätigkeit, die zu ihnen führt. Deswegen ist eben hier der Produktionsprozess mit involviert. Erster Punkt eben, was den Produktionsprozess angeht, bei die Spalte, die wir erläutern, diese Spalte hier steht immer Ware, hier diesen Begriff, den ich da eingeführt habe, für diese Informationsgüter, da ist schon die Auflösung, wie ich die nenne und was das bedeuten soll, können wir jetzt erstmal im Hinterkopf behalten. Also, bei diesen handfesten industriellen materiellen Gütern ist die Entwicklungsarbeit der eigentlichen Produktion vorausgesetzt. Also ich entwickle ein neues Auto, Blaupause wird halt gemacht, da geht eben entsprechende Tätigkeit ein und Anstrengung. Aber die Blaupause ist es nicht, die verkauft wird, sondern die realen Autos, die dann produziert werden. Und es ist die Entwicklungsarbeit eine Voraussetzung der eigentlichen Produktion. Bei den Informationsgütern ist es was anderes. Da ist diese Arbeit, die macht die Produktion aus, das Endprodukt. Das liegt daran, dass eben diese eigentliche Produktion, die darin besteht, dass eben seriell ein Auto nach dem anderen produziert wird oder ein Eierbecher oder was auch immer und eben für jedes einzelne Gut Arbeit an und Kapital verausgabt werden muss, die fällt ersatzlos weg. Mehr oder minder ersatzlos, wenn wir jetzt auf einer analytischen Ebene bleiben. An ihre Stelle tritt eben die Kopie, nicht Produktion, sondern Kopie und Vervielfältigung eben mit vernachlässigungswerten Arbeitsaufwand. Wenn man das jetzt auf das Produkt bezieht, dann ist es der Unterschied, bleiben wir auf der Ebene, ein Unterschied, der natürlich drin ist bei diesem Produktionsprozess von Informationsgütern, wird einmal gearbeitet und dann ist das Ding fertig und kann eben beliebig reproduziert werden. Und bei den klassischen Industriegütern muss eben dieser Prozess immer wieder von Neuem wiederholt werden. Das ist auch eben die eigentliche Wertproduktion. Und auf der Ebene des Produkts scheint dieser Gegensatz wieder, in dem Sinn, dass das Produkt eines klassischen Industriearbeit eben ein singulares Gut ist, darunter verstehe ich ein Gut, das an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit existiert. Also eine raumzeitlich festmachbar ist. Während bei diesen Universalgütern eben dasselbe, und das ist der Unterschied eigentlich ganz zentral zwischen dasselbe und das Gleiche, dasselbe Gut von beliebig viele Existenzen führen kann. Also die Software existiert einmal als Prototyp und existiert beliebig oft eben als Kopie. Das erscheint natürlich auch wieder auf der Ebene der Nutzung. industriell gefertigtes Gut oder singulare Güter überhaupt, die sind ausschließend nutzbar. Indem ich ein Ei esse, kann niemand anders mehr dieses Ei essen, ganz platt, oder das Brötchen. Oder wer in dem Auto haben nur vier Menschen Platz. Diese Geschichte, die uns völlig selbstverständlich ist, ist eben für Wissen aufgehoben, indem ich mit dem Satz von Pythagoras rechne, schließe ich niemanden davon aus, auch mit dem Satz von Pythagoras zu rechnen. Diese Eigenschaft von Wissen, dieser universelle Charakter, dieses Nicht-Ausschließende, erscheint jetzt an den Produkten. Mit derselben Software, mit der ich arbeite, können Millionen andere arbeiten. Und indem ich die benutze, schließe ich auch eben niemanden aus. Also das ist jetzt alles unabhängig von der gesellschaftlichen Form gedacht. Und dann schließt sich da eben noch ein Problem an, dessen gesellschaftliche Implikationen vielleicht nicht so sehr auf der Hand liegen wie jetzt bei den anderen, nämlich das Problem, was die Nutzung eben mit dem Produkt macht. Bei industriell gefertigten Gütern oder singularen Gütern im Allgemeinen ist Nutzung, Verbrauch in irgendeiner Form. Ich putze mir die Zähne mit der Zahnbürste, irgendwann fällt diese Tätigkeit zum Opfer. Ich esse ein Brötchen, irgendwann ist es nicht mehr da in dem Augenblick. Und wenn ich ein Haus wohne, wird es auch vernutzt oder fällt irgendwann mal zusammen durch den Gebrauch. Auch diese Eigenschaft hat eben Wissen prinzipiell nicht. Wissen verschwindet, kann auch verschwinden, aber dann, wenn es immer gebraucht wird. Nicht darüber, dass ich es gebrauche. Der Satz des Pythagoras entfällt mir nicht deswegen, weil ich so oft schon damit gerechnet habe. haben wir da auch andere Formen eben von der Haltung. Um diese Eigenschaften vielleicht nochmal zu übertragen, weil was ich jetzt gesagt habe, ist irgendwie banal und gleichzeitig trotzdem weitreichend, versuchen wir das mal in diese Eigenschaften der Wissensgüter in die materielle Wirklichkeit zu holen. Da fällt mir nur ein Beispiel ein, wo das thematisiert ist. Und das ist im Neuen Testament. Und zwar in der Geschichte mit der Speisung. Wie viele Tausend sind es hier? 5.000. Also egal wie viele es sind. Das Grundproblem ist relativ einfach. Wir haben da eine sehr begrenzte Anzahl von Brot und Fisch. Und mit dieser begrenzten Anzahl kann ich jetzt plötzlich anfangen, eben beliebig viele zu ernähren. Und jetzt stellen wir uns Jesus vor, nicht als das, was er da überliefert ist, als Religionsstifter und jemand, dem es in der Situation darum geht, Menschen zu ernähren, sondern als kommerziell Interessierten, der jetzt anfängt, diese wunderbare Fähigkeit zu verstetigen eben aus kommerziellem Interesse jetzt auf die Märkte drängt. Und da gibt es eben andere gesellschaftliche Beziehungen, wenn wir so einen Produzenten haben, als bei dem Schneider, an dem der Marx Schneiderarbeit die Probleme der Wertproduktion erläutert und die Austauschrelationen. Damit sind wir eigentlich dann schon beim zweiten Komplex, nämlich bei den gesellschaftlichen Implikationen. Wir haben es also bei diesen, wenn man es vom Arbeitsprozess anschaut, bei den klassischen Industriegütern eben mit den privat arbeitende geteilter Teilproduzenten zu tun, während im zweiten Fall, also jetzt hier ist Kapitalismus gesetzt, da arbeiten Arbeit stattfindet an der gesamtgesellschaftlichen Potenz, am General Intellect, die aber privatisiert wird. Und das erscheint dann auf der Ebene der gesellschaftlichen Vermittlungsform, dass eben bei das eben das, was Marx dann im ersten Kapitel auch breit auseinander nimmt, wir haben es dann mit Tauschbeziehungen zu tun, jedes einzelne Warenexemplar, jeder Rock, jeder Sack Kartoffeln stiftet immer eine Austauschbeziehung und Äquivalenzbeziehung zwischen genau zwei Personen. Also da macht sich auch dieser ungesellschaftliche Charakter der Produktionsweise, dass es Privatarbeit ist, dadurch bemerkbar, dass der gesellschaftliche Zusammenhang immer aufgelöst ist in diese wahre Käuferdiaden. Und jede neue gesellschaftliche Beziehung voraussetzt ein neues Produkt, das eben an die Stelle tritt. Die Flasche, die getauscht ist, fällt aus dem gesellschaftlichen Kontext raus, die wird eben verbraucht. Und Konstellation ist eben gesprengt, wo Informationsgüter, an die Stelle treten, vermittelt eben dasselbe Produkt für den Produzenten eine Vielzahl, eine beliebige und auch unabschließbare Menge von Beziehungen. Und damit habe ich eben nicht diese Diadenbeziehungen. Also dass sich die Welt auflöst in Verkäufer, Käufer, sondern die Welt löst sich auf in eben den Produzenten und Menschen, denen er ein Mitnutzungsrecht einräumt. Das ist eine andere gesellschaftliche Konstellation, die auch eben, da kommt die Zeile drunter, auf der juristischen Ebene durchaus präsent ist. Also die juristische Form reflektiert da mehr als die ökonomische Debatte. Die juristische Form, da erscheint sie eben auf der Ebene des Problems des Eigentums. Bei einer singularen Gut geht eben das Eigentum an diesem Gut, wenn ich es verkaufe, vom Käufer auf den Verkäufer über. Das Gut wechselt die Hände. Es gehört dem nicht mehr, der es produziert hat. Deswegen eben auch Ebene drüber, Äquivalenzbeziehung, Austauschbeziehung. Hier haben wir bei den Informationsgütern eben nicht diesen Händewechsel, dass der Produzent das Ding weggibt, sondern er behält es. Er kann dasselbe Gut beliebig oft eben nicht weggeben, sondern zulassen, dass es benutzt wird. Deswegen andere gesellschaftliche Konstellation, nämlich eine Rechtsbeziehung, die eigentlich per se schon eine Kollektive ist, also Mitnutzungsrecht, und die Nutzung eben auch, was dann limitiert wird, was der Mensch eben mit dem Ding machen darf. Zum Beispiel eine naheliegende Nutzung ist ihm verboten, nämlich die beliebige Weitergabe und Kopie. Also weil das eben diese Relation sprengen würde. Und diesen Unterschied, ist eben die zentrale These, macht einen Unterschied aufs Ganze. Also dass dieser Bereich eben nicht als Privatproduktion klassifizierbar ist, als die Produktion isolierter Privatproduzenten, die sich als Wert darstellt, wie das eben bei den klassischen Industriegütern ist, sondern ökonomischen anderen Charakter hat. Natürlich ist es so, dass Microsoft und Co. Geld verdienen und dass sie ihre Produkte nicht aus Menschenfreundlichkeit herstellen, sondern eben um da Geld auf sich zu ziehen. Aber da ist eben von der gesamtgesellschaftlichen Vermittlung damit nicht, stellt sich die Frage der Quelle. Und da ist die zentrale These eben von mir, das ist nicht eben eine selber Wertproduktion, die jetzt aus der Wissensarbeit der dort Beschäftigten resultieren würde, sondern es handelt sich um eine Informationsrente, die dieses Unternehmen beziehen kann, weil es eben eine allgemeine gesellschaftliche Potenz kontrolliert und privatisieren kann und einer privaten Nutzung zuführt. Was aber eben gesamtgesellschaftlich sich darstellt als Transferleistung. Also der Begriff der Rente, der kommt ja bei Marx auch auf der Ebene der Naturgrundlage, thematisiert er das, der Grundrentner als die dritte Kategorie, die eben aus dem Mehrwert in irgendeiner Form mit bedient werden muss, und zwar darüber und deshalb, weil er juristisch verfügt über eine bestimmte Naturressource, Grund und Boden oder andere natürliche Ressourcen, was dann auf die Thematik vielleicht von heute Nachmittag kurz verweist. So etwas Ähnliches gibt es eben da dann im Kapitalismus auch auf der Ebene dieser allgemeinen gesellschaftlichen Voraussetzung der Wissensprodukte, dass es da auch plötzlich eine Rentenkonstellation gibt. Ja, das ist so grob jetzt. Ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar. Vielleicht, dass wir kurz Verständnisfragen machen oder also keine inhaltliche Diskussion, sondern die Planung war ja, dass dann der Peter gleich anschließen will.
Ich habe eine Frage zu dem ersten Punkt. Du hast ja gesagt, dass die Entwicklungsarbeit ist identisch mit der Produktion bei Informationsgütern. Und also als ich selber Software entwickelt habe, sah das irgendwie anders aus. Sie wird entwickelt. Dann ist sie im Prinzip fertig, dann wird getestet, dann wird es in Form gebracht, dass das Leute benutzen können. Und dann wird es freigegeben und entweder runtergeladen oder kopiert auf einen Datenträger oder so, was dann schon sozusagen der klassischen Produktion entsprechen würde und was schon von der Entwicklung getrennt wird. Das ist die eine Frage und die kleine Anmerkung, also das Software bleibt auch nicht unbedingt unberührt von der Nutzung. Der Windows-Benutzer weiß, Windows nach einem Jahr ist ganz anders, ist erschöpft sozusagen gegenüber dem Frischen, weil da eben so viel gespeichert wird. Und das gehört aber zu der Software dazu, das ist nicht ein blödes Verhalten des Benutzers oder der Benutzer. Und ein Kellerum Kenzo muss ich unbedingt loswerden noch, Jesus ist natürlich kein Religionsstifter, sondern war ein jüdischer Sektierer.
Also auf den dritten Punkt gehe ich nicht ein. Entwicklungsarbeit habe ich wahrscheinlich jetzt einfach breiter gefasst als du. Also so dieses Testen habe ich implizit damit reingerechnet. Der Unterschied, den ich analytisch mache, ist halt diese serielle Produktion. Also dieses was den Unterschied eben dann ausmacht zur klassischen Industrieproduktion. Da ist eben die, das muss alles fix und fertig sein im Kopf oder auf den Plänen und dann wird das Produkt eben produziert und immer repetitiv. Und dieser Bereich, der ist eben zusammengeschrumpft auf Kopievorgänge. Das ist einfach die analytische Differenzierung. Und den Verschleiß, den du da siehst, der ist ja entweder Verschleiß von Trägern, dass halt das Zeug irgendwann mal kaputt geht, was analytisch eben auf einer anderen Ebene angesiedelt wäre, oder behebbar durch Wiederauflauf,
Neue Installation
von dem Zeug. Also das ist eine Schwierigkeit, die ich jetzt als Nutzer habe, die jetzt mit dieser gesellschaftlichen Vermittlungsform nicht so furchtbar viel zu tun hat. Ich muss das Ding deswegen nicht neu kaufen oder dass das Urprogramm durch die Nutzung...
Es ist nicht verbraucht.
Ja. Ja. Privatarbeit heißt erst einmal, dass du getrennt vom gesellschaftlichen Zusammenhang produzierst, um für einen anonymen anderen. Also vielleicht kann man das von den Gegensätzen her erklären. In der vorkapitalistischen Gesellschaft hast du insofern keine Privatarbeit, als Konsument und Produzent sich entweder persönlich kennen oder identisch sind. Also wenn ich selbst Versorgung betreibe, dann ist es Privatarbeit die Form, wo ich eben produziere für einen anonymen anderen, der eben dann dieses Produkt auf dem Markt erwirbt. Der Unterschied ist, ich produziere da eben dieses Gut, geht nicht an einen, sondern an viele. Das werden. Sie ist in dem Sinn. Ein Problem, was es sind da eben zwei Problemebenen, die auf die von der vom gesellschaftlichen Zweck her, warum mache ich das? Da ist es bei beiden gleich. Also ich produziere, um eben Geld zu erwerben, abgetrennt vom gesellschaftlichen Zusammenhang. Aber im einen Fall bin ich eben, deckt sich das mit der stofflichen Struktur, dass ich eben ein Einzelprodukt produziere, was dann an einen Einzelnen geht und da ist diese ganze gesellschaftliche Beziehung erloschen. Und im anderen Fall ist es, bin ich nicht produziere ich ein Gut, was eben so einen gesellschaftlichen Charakter hat.
Also mit dem Verhältnis von Privatarbeit und allgemeiner Arbeit ist das nicht ausführlich. Ich würde vielleicht nochmal einen Versuch starten. Also bei uns in der Nähe gibt es ein sehr schönes Freilichtmuseum, die Leute früher auf Bauernhöfen gelebt haben, bevor der Kapitalismus sich durchgesetzt hat. Und auf so einem Bauernhof muss man sich das so vorstellen, da ist die bäuerliche Familie und die ganzen Knechte und Mägde und die produzieren halt die Mittel des Bedarfs. Und zwar gibt es da vielleicht auch eine gewisse Aufgabenteilung, aber es dann kommt keiner darauf, wer wie viel Anteil an der Mutter hat, die da produziert wird, oder am Brot, sondern es wird praktisch mehr oder weniger von allen zusammen produziert. Wie gesagt, eine Aufgabenteilung ist aber nicht so wichtig. Und es wird auch von allen, jeder hat dazu gesprochen, ist halt, was er braucht. Im Kapitalismus ist jetzt das Problem, dass jeder Einzelperson zugerechnet wird, welchen Anteil sie denn am Produkt hat. Also entweder bekomme ich für die Arbeit den Lohn, das ist dann sonst als Arbeitsverhältnis, da wird praktisch genau gerechnet, wie viele Stunden habe ich gearbeitet, ich bekomme entsprechend Stundenlohn oder entsprechend Akkordlohn vielleicht auch. Und die Ware, die gehört immer einem ganz bestimmten Besitzer und der muss die ganze Ware verkaufen. Insofern ist der Warenbesitzer Privatbesitzer und der Arbeiter, der ist zum Beispiel Privatarbeiter, der wird ganz normal nachgerechnet. Und der in dieser Gesellschaft mit dem Hof, das ist nicht privat, sondern das gehört mehr oder weniger allen. Da gibt es auch Besitzverhältnisse, aber das blenden wir jetzt gleich nicht nochmal aus. Auf jeden Fall wird dann nicht nur nachgehalten. Was gehört jetzt wem, wer hat welchen Anteil? Und da kann man schon starten, wir schon sehen.
Darf ich da noch eine Anmerkung zu machen? Ich glaube, das Bild vom Bauernhof dann nicht ganz korrekt gezeichnet hast. Ich denke, der zentrale Unterschied ist, dass die Vermittlung die Vermittlung im Kapitalismus über die Arbeit läuft. Das heißt, mir steht so viel zu, wie ich an abstrakter Arbeit in die gesellschaftlichen Zusammenhang hineinhebe. Das drückt sich dann in dem Geld aus, das ich bekomme und eben damit auch meinen Anteil am Warenreichtum. In dem Bauernhof oder in der Feudalgesellschaft oder vorkapitalistischen Gesellschaft sind die Vermittlungen nicht unmittelbar aus der Arbeit, nicht auf die Arbeit bezogen, nicht auf die ökonomische Tätigkeit bezogen, die sind außerhalb dessen und die Arbeit und die ökonomische Tätigkeit ist in einen bestimmten sozialen, symbolischen, religiösen Zusammenhang eingebunden, wo dann natürlich auch die Funktionsteilung eine bestimmte Rolle spielen, die dann auch die auch symbolisch gesetzt ist, was die Familias machen, was die Frauen machen, was die Knechte machen, was auf keinen Fall, was die Arbeit der Knechte macht, auf keinen Fall auch der Herr selber machen darf und so weiter, das ist ja alles sehr sehr stark ritualisiert, auch die Verteilung, ja, der Herr kriegt das Fleisch, der Knecht kriegt nur das Brot, jetzt mal ganz, ja, also die, das ist schon, aber die, da gibt es ganz unterschiedliche Vermittlungsformen. Das Zentrale am Kapitalismus, die unterscheidet von allen bisherigen Gesellschaften, ist, dass diese Vermittlung unmittelbar auf die abstrakte Arbeit bezogen ist.
Ja, aber dann, du hast vorher was falsch gesagt.
Bitte?
Du hast den Mehrwert und den Wert der Arbeitskraft unterschlagen.
Ich habe jetzt mal ganz die allgemeinste, das hängt ja damit zusammen. Oder? Das ist erstmal der Unterschied zu dieser Feudalgesellschaft, womit auch diese ganze Privatisierung schon, also die Privatarbeit auch damit benannt ist, weil die Privatarbeit ist irgendwie, die ich als Einzelner verrichte, in diesen Zusammenhang der abstrakten Arbeit hinein, woraus dann mein Anteil am Gesamten ergibt.
Die Privatbeziehungen, also die Privatbeziehungen eigentlich, nur über die abstrakte Arbeit, ja.
Damit die Äquivalenzbeziehung da in den Teilen.
Ja, die eigentliche Diskussion ist ja dann, oder gibt es jetzt noch Verständnisfragen, sonst gebe ich das Wort an Peter weiter. Oder wollen wir eine kurze Pause machen?